Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
We need to talk about Sudan.
Wir müssen über den Sudan sprechen. Die meisten meiner Leute wurden umgebracht. Es wurde alles bombardiert und niedergebrannt. Sogar unser Vieh, unsere Betten, unsere Häuser.
Der Krieg hat alles zerstört.
Ich habe viele Leichen gesehen und noch viel schlimmere Dinge. Wenn die Menschen zu uns ins Camp in die Klinik kommen, muss ich stark sein. Denn wenn ich es nicht bin, kann ich ihnen vielleicht nicht helfen. Also versuche ich, stark zu sein.
Die Menschen haben nichts zu essen. Und dann ist da noch der Krieg. Das ist sehr besorgniserregend.
So at this stage, it's not emergency anymore.
Was hier geschieht, ist nicht mehr nur ein Notfall.
It's really a nightmare.
Es ist ein Albtraum.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Ich bin Anna Duschimi, Podcasterin und Journalistin.
Und ich bin Christian Katzer, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
Heute geht es um die zurzeit größte Vertreibungskrise der Welt. Und wir haben einen Gast, der vor Ort war, um Stimmen und Geschichten von den Menschen zu sammeln, die betroffen sind. Wir sprechen über den Krieg im Sudan, der seit über anderthalb Jahren anhält. Wir sprechen von mehr als 800.000 Menschen, die in den benachbarten Tschad geflohen sind, um dort Schutz zu suchen. Und wir sprechen auch mit diesen Menschen. Zwei davon haben uns ihre Geschichte erzählt. Aber dazu später mehr. Christian, es ist aber nicht das erste Mal, dass wir hier im Podcast über den Krieg im Sudan sprechen, oder?
Nee, leider nicht. Also wir sprechen jetzt zum dritten Mal über den Sudan. Das erste Mal haben wir, glaube ich, beim Ausbruch des Krieges drüber gesprochen. Dann anlässlich des Weltflüchtlingstags. Und ja, warum müssen wir da immer wieder drüber sprechen? Einfach, wie du sagst, ist die größte Vertreibungskrise der Welt. Auch eines der Konflikte für mich selber, über die wir echt wenig sehen. Das Ausmaß ist extrem und wir hören wenig, wir sehen wenig. Deswegen versuchen wir international auf die Situation der Menschen im Sudan als auch in den Ländern drumherum, wohin sie geflüchtet sind, aufmerksam zu machen. Wir haben dazu extra einen Hashtag kreiert, ja, Hashtag Talk About Sudan. Aber die fehlende internationale Aufmerksamkeit ist schon etwas, was mich persönlich erschüttert und auch für viele Menschen, die in dieser Krise leben müssen oder leben und viele Menschen, die da arbeiten, nicht nachvollziehbar, warum das so ist. Es fehlt an Wasser, es fehlt an Nahrung, Latrinen, Unterkünfte, Sicherheit, letztendlich an allem. Ja, wir haben mehr als 1500 Kolleginnen von Ärzte ohne Grenzen, die in und um diese Krise herum arbeiten und ja, es gibt Riesenherausforderungen, was die Sicherheit fürs Personal, für Patientinnen betrifft. Es gibt administrative und logistische Hürden. Aber was unsere Arbeit auch zeigt, ist, dass es Möglichkeiten gibt, um über diese Hürden drüber zu springen oder drumherum zu arbeiten. Ja? Und warum das nicht mehr Organisationen machen, warum da die Weltgemeinschaft nicht mehr macht, das ist was, was mir ja da total verloren geht, warum das so sein sollte. Wir haben uns deshalb entschieden, noch mehr dazu zu kommunizieren, ja, über die Lage im Sudan, haben uns entschieden, halt auch mit Geflüchteten, die in Camps im Tschad leben, zu sprechen. Sie sind vor diesem brutalen Krieg geflohen, haben alles zurückgelassen, was sie hatten, oft auch ihre Angehörigen verloren. Und ja, wir werden es in den Geschichten heute nochmal hören. Das ist wirklich ja, herzzerreißend, was da ist. 80% der Menschen, die über die Grenze in den Tschad fliehen konnten, sind Frauen und Kinder. Oft wurden Männer, Väter, Söhne umgebracht einfach. Mhm. Ja, ist eine Zahl, die ist wirklich heftig, schwer, ne, zu verstehen. Ja, ja. Ist einfach, also ist so abstrakt, ja. Auch selbst wenn wir jetzt darüber sprechen. Die Menschen, mit denen und über die wir heute auch sprechen wollen, leben an der Grenze, direkt an der Grenze, in der Nähe der Stadt Adre, die selber 30.000 EinwohnerInnen hat. Da hat sich so ein informelles Camp gebildet, wo die Leute erstmal, ich sag mal, hinter der Grenze sich hinsetzen und jetzt ist hier erstmal Schluss. Und aber auch, ja, die Kraft fehlt und gleichzeitig ist auch das System in Tschad so, dass es gibt Camps, die eingerichtet sind, die funktionieren und die Leute werden dann, sollen dahin umgeleitet werden sozusagen. Mhm. Aber einfach aufgrund der schieren Anzahl der Menschen, die über die Grenze kommen, ist dieses System total überlastet, sodass die Menschen oft extrem lange in diesem doch sehr informellen Camp in Adre leben müssen. Und die Folge heute ist so ein Appell, ganz klar, dass wir an diese Menschen denken müssen, dass wir die unterstützen müssen und dass wir dafür sorgen müssen, dass sich deren Leid verringert.
Also nach anderthalb Jahren, wenn ich dich da richtig verstehe und auch die wenigen Meldungen, die man so in den Medien sehen, lesen und hören kann über den Sudan, ist es ja schon so, dass nach anderthalb Jahren immer noch an total vielem fehlt. Lass uns vielleicht noch mal kurz hören, wie die Situation der Menschen, die in den Tschad geflohen sind, aber jetzt ganz konkret aussieht.
Seit dem Kriegsausbruch im Sudan Mitte April 2023 haben fast 1 Million Menschen die Grenze zum benachbarten Tschad überquert. Und täglich kommen Hunderte weiterer an. Die Teams von Ärzte ohne Grenzen arbeiten in 3 Grenzregionen, die die meisten Schutzsuchenden aufgenommen haben. Ouaddaï, Wadi Fira und Sila. Und unterstützt auch die lokale Bevölkerung. Ärzte ohne Grenzen bietet eine breite Palette medizinischer Dienstleistungen an. Medizinische Grundversorgung, Untersuchung und Behandlung von Unterernährung, Impfungen, Geburtshilfe und auch psychologische Betreuung, vor allem für Überlebende von sexualisierter Gewalt. Die Organisation unterstützt bestehende lokale Gesundheitsstrukturen, betreibt aber auch Krankenhäuser und mobile Kliniken, um die Vulnerabelsten zu erreichen. Zudem versorgt Ärzte ohne Grenzen die Menschen in den geflüchteten Camps weiterhin mit Hilfsgütern wie Plastikplanen, Moskitonetzen oder Seifen. Damit möchte die Nothilfeorganisation zusätzliche Gesundheitsprobleme vermeiden und den Menschen ein Mindestmaß an Würde ermöglichen. Obwohl es nicht ihre Kernkompetenz ist, kümmert sich Ärzte ohne Grenzen darum, weil andere kompetente Organisationen nicht über die Kapazitäten dazu verfügen. Trotz wiederholter Appelle von Ärzte ohne Grenzen ist die humanitäre Hilfe im Osten des Tschad weiter unterfinanziert und dadurch sehr limitiert. Das führt über 1,5 Jahren nach Kriegsausbruch immer noch zu kritischen Lücken bei der Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Unterkünften, Wasser und sanitären Einrichtungen.
Unser heutiger Gast, Ante Bussmann, ist als Teil eines Kommunikationsteams in den Tschad gereist und hat dort Geschichten eingefangen, von denen er uns heute erzählen wird. Herzlich willkommen, Ante, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich heute hier bin.
Hallo, Ante.
Wir haben ja schon gesagt, dass es die größte Vertreibungskrise der Welt ist und auch, dass diesem Konflikt viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Was habt ihr euch vorgenommen, als ihr beschlossen habt, in diese Region zu reisen?
Genau, also vorab haben wir uns überlegt, wie wir die Situation und die Schicksale von den einzelnen Personen gut visuell einfangen können, um so mehr Aufmerksamkeit auf diese Krise lenken zu können. Und das Besondere dabei ist ja, dass es gleichzeitig noch viele andere Krisen gibt, die uns einfach geografisch viel näher sind. Da haben wir einfach uns gefragt, wie schaffen wir es, mehr Sensibilität für eine Krise zu erzeugen, die gar nicht im Rampenlicht steht.
Wie ist das denn? Ich stelle mir das auch manchmal so, es ist so eine Gratwanderung, ne? Also einmal Aufmerksamkeit zu erzeugen, Menschen zu sensibilisieren, aber auch den Menschen vor Ort trotzdem ihre Würde, also manche Fotos können ja auch irgendwie entwürdigend sein zum Beispiel. Da hat man früher immer ganz viel gesehen, das ist jetzt heute Gott sei Dank ganz anders. Wie war diese Gratwanderung für euch? Weißt du, was ich meine?
Ja, also es war auf jeden Fall bei den ganzen Brainstorming-Sessions, die wir schon vorab hatten, haben wir uns ja auch Gedanken gemacht, wie schaffen wir das? Also welche Bilder können wir erzeugen?
Ja.
Und welche Situation wollen wir einfangen? Da war das war eigentlich so eine Schwierigkeit, dass wir dachten, okay, das ist einfach so aussichtslos oder halt so dunkel, die ganze Situation.
Ja.
Das war schon ein schwieriger Punkt für uns, also in der Themenentwicklung. Aber gleichzeitig, also es hat uns quasi irgendwie auch schon deprimiert, etwas so darüber nachzudenken, dass es einfach so aussichtslos ist, aber auch gleichzeitig motiviert, dann da irgendwie weiter dran zu arbeiten und halt Ideen zu entwickeln, wie wir es halt schaffen, auf die Krise aufmerksam zu machen und ja, den Menschen halt trotzdem noch irgendwie ihren Raum zu geben, dass sie sich halt, weil sie ja in diesen schwierigen Situationen sind.
Ich habe ja lange die Projekte im Tschad betreut fand überhaupt dahin zu kommen kompliziert. Wie war denn das für dich, Ante?
Als wir da geplant hatten, okay, das wird jetzt Adre und der Sudan, das war irgendwie auch nochmal, hat ein mulmiges Gefühl erzeugt, weil es war schnell klar, dass es Adre wird. Und dort gab es 2023, also letztes Jahr gab es in der Stadt Al-Janaina, das ist im Sudan, die liegt 30 Kilometer von Adre entfernt, da gab es ein ziemlich großes Massaker. Und gleichzeitig, bevor wir jetzt auch nach Adre gereist sind, hatten wir die Nachricht bekommen, dass ein paar Wochen vorher gab es da Luftschläge in der Stadt Al-Janaina, die so stark waren, dass sie bis nach Adre zu spüren waren. Und das in Kombination war natürlich schon irgendwie so ein Gefühl, was mich irgendwie so, ja, oder so mulmig gestimmt hat. Und genau, zuallererst mussten wir nach N'Djamena fliegen, das ist die Hauptstadt im Tschad. Und als wir dort angekommen sind, sind wir dann erstmal direkt ins Büro von Ärzte ohne Grenzen gefahren und haben da so ein Briefing erhalten, haben auch noch Papierkram erledigt, weil wir anschließend mit einem UN-Flug weiter nach Adre reisen sollten. Und da hat sich dann auch gleich das erste Problem ergeben, dass es kurz vorher geregnet hatte. Das ist nämlich zu Beginn der Regenzeit gewesen. Und die Landebahn in Adre, die war zu nass. Also konnte das Flugzeug dort weder landen noch starten. Und es gab auch häufiger schon so große Pfützen, also wo wir auch mit dem Auto nicht durchfahren konnten. Aha. Und das war nur zu Beginn der Regenzeit. Das wurde jetzt im Nachhinein ja noch mal viel krasser, nachdem wir dann schon wieder zurück in Deutschland waren. Gab es sehr große Überschwemmungen und zu wissen, dass es einfach noch mal krass, also in dem Moment fand ich es halt schon krass, ja. Und dann war es einfach noch wesentlich stärker.
Wie können sich denn die HörerInnen das Lager vorstellen und wie sieht denn die Klinik von Ärzte ohne Grenzen aus?
Also die Klinik, die befindet sich direkt im Camp drin und das ist ein ziemlich großes Gelände, das umzäunt ist. Es gibt zwei Eingänge. Der eine Eingang ist, wo, also für die Autos, die ankommen mit den Krankentransporten oder auch für das Equipment. Und der andere Eingang ist für die PatientInnen. Und auf beiden Seiten steht aber jeweils ein Pförtner, der die Leute reinlässt. Und bevor man das Klinikgelände dann auch betreten kann, muss man sich erstmal die Hände waschen. Dann gibt es einen großen Wassercontainer und Seife. Auf dem Gelände gibt es zwei größere Gebäude, die gemauert sind. Das ist einmal so ein Bürogebäude, also wo die Administration drin ist. Und das zweite Gebäude ist eine Apotheke. Und die Behandlungsbereiche, die sind in robusten Zelten untergebracht, die auf so Betonfundamenten errichtet sind, damit das Wasser die nicht unterspülen kann und damit auch einfach die Betten hin und her geschoben werden können und auch besser gereinigt werden kann. Der Wartebereich für die Patientin, der ist aus Holz gebaut und ist auch mit stärkeren Planen abgedeckt und bietet so auch den Leuten viel Schatten, also weil die dann teilweise ja auch schon warten müssen, weil es einfach so viele Leute sind und damit die auch nicht genau in der Sonne stehen müssen.
Ihr habt euch dann ja aufgemacht und Geschichten gesucht, die ihr für die Menschen hier und weltweit einfangen wolltet. Wen hast du da so kennengelernt?
Ich habe da richtig viele Leute kennengelernt, wo jeder Einzelne eigentlich ziemlich bemerkenswert oder auch wo ich jede einzelne Bekanntschaft einfach super bemerkenswert fand. Aber ich würde sagen, so die mit am eindrücklichsten war die mit einer 80-jährigen Frau, die heißt Aisha G. Das war eine Patientin bei uns. Bei Patientinnen, da nennen wir nicht den vollen Namen. Deshalb sage ich jetzt nur Aisha G. Ja. Die kommt auf jeden Fall auch aus dem Sudan, ist dann nach Adre geflohen. Die hat ihre Geschichte mit uns geteilt, also mit ihrer Fluchtgeschichte, was sie alles erlebt hat. Mhm. Und das, was sie erlebt hat, gilt eigentlich für alle Personen, die dort leben. Es war einfach nur noch mal krasser, das von einer 80-jährigen Frau zu hören.
Ich lebe schon so lange. Wie alt ich bin, das weiß ich gar nicht so genau. 77 oder 80 vielleicht. Ich bin gestürzt. Mir tut immer noch alles weh. Aber meinem Kopf geht es gut. Als die ethnisierte Gewalt gegenüber der Gruppe der Masalit begann, bin ich in den Tschad geflohen. Die meisten meiner Leute wurden umgebracht und begraben. Ich bin nie wieder dorthin zurückgekehrt. Sie haben alles bombardiert und niedergebrannt. Sogar unser Vieh, unsere Betten, unsere Häuser. Jetzt schlafen wir auf dem Boden. Alles, was mir geblieben ist, ist die Kleidung, die ich trage. Ich habe nichts mehr. Nicht mal einen Teller oder Kanister zum Wasser holen. Wie wir hierher gekommen sind? Zu Fuß. Ohne Schuhe. Ich bin den ganzen Weg gelaufen. Nur mit dem Kleid, das ich anhabe. Einige sind vorgelaufen. Ganz vorne waren ein paar Jungs. Die wurden erschossen. Dann sind alle weggerannt. Aber wir, die Alten, konnten nicht rennen. Wir sind zurückgeblieben und mussten allein weiter. Seit dem Beginn des Krieges und unserer Flucht aus dem Sudan ist mittlerweile über ein Jahr vergangen. So lange sind wir schon im Tschad. Hier geht es uns zwar besser, aber wir wissen nicht, was als nächstes passiert. Wir haben kaum Lebensmittel und bekommen nur Hirse. Satt zu werden ist meine größte Sorge. In meinem Alter brauche ich etwas Gutes zu essen. Das fehlt mir wirklich. Hirse allein reicht nicht. Ohne eine richtige Mahlzeit habe ich einfach keine Kraft. Die Stelle, auf die ich gefallen bin, tut mir immer noch weh. Und ich hatte heute noch keinen Tee. Ich habe nur meine Enkel. Sonst ist hier niemand, der mich unterstützt oder sich um mich kümmert. Was man tun kann? Das Wichtigste ist Nahrung. Wir sind es gewohnt, alles selbst anzubauen. Wir wurden aber von unseren Feldern vertrieben und konnten seit 2 Jahren nichts anbauen. Jetzt bekommen wir nur Hirse. Das ist einfach nicht genug.
Puh, das ist schon ganz schön heftig, wenn man sich vorstellt, dass man das mit 80 Jahren erlebt und dann sich so auf eine neue Situation einstellen muss und auf dem Boden schlafen muss und mit den ganzen Sachen, die man da auch auf dem Weg dahin erlebt hat. Christian, wie schätzt du denn die Lage ein jetzt nach über 1,5 Jahren vor Ort?
Letztendlich ist es total bitter, aber die großen Herausforderungen sind weiterhin Essen und Wasser. Mhm. Ja, und am Beispiel Wasser sieht man eigentlich auch, wie mangelhaft die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft ist. Ja? Unsere Kernkompetenz als Ärzte ohne Grenzen ist medizinische Nothilfe. Und wir fokussieren halt, haben wir jetzt im Podcast immer wieder gehört, auf Kliniken, Krankenhäuser. Wir haben bis jetzt nicht so viel über Wasserversorgung, Nahrungsmittelversorgung gesprochen, einfach weil wir es so wenig wie möglich machen, weil es nicht unsere Kompetenz ist. Ja, da gibt es Organisationen, die können das gut und da funktioniert dann in den meisten Konflikten und Krisenregionen, in denen wir arbeiten, die Aufteilung doch ganz gut, dass so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten oder so ähnlich heißt es ja, wo unsere Kompetenz ist die medizinische Versorgung und darauf sollten wir uns auch konzentrieren. Natürlich hängt sauberes Wasser und gutes Essen extrem eng mit, ja, so wie es Aisha auch sagt, mit medizinischer Versorgung zusammen. Mhm. Klar, also wissen wir alle, wenn wir unsauberes Wasser trinken, dann kriegen wir Durchfall, da geht es uns schlecht. Ja? Und wenn wir nicht genug essen oder unzureichend Kalorien zu uns nehmen oder nur einseitig ernähren, dann werden wir auch krank. So, mhm. Ne? Und also da, klar ist der Zusammenhang da. Aus dem Grund ist es auch oft so, dass wir am Anfang von Notsituationen dann Wasser mit abdecken. So, ja? So einfach, okay, wir sind da, wir sind oft einer der ersten Organisationen, die in einem bestimmten Kontext arbeiten können. Und dann versuchen wir in dieser Notsituation das mit abzudecken. Heißt aber auch in solchen Notfällen, dass es sehr begrenzt Wasser gibt. Ja? Dass es manchmal nur 5 Liter pro Person pro Tag, was wirklich gerade so zum Trinken reicht. Manchmal 20 Liter pro Person pro Tag, was zum Trinken und Kochen vielleicht reicht. Mhm. Aber ja, wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Eimer voll Wasser, das ist das, was ich für einen Tag zur Verfügung habe, ist nicht so viel. Ja? Und in der Notsituation geht es vielleicht mal ein paar Tage, aber langfristig brauchst du da signifikant mehr Wasser. Nicht von den 150 oder 200 Litern zu sprechen, die wir als Deutsche im Durchschnitt verbrauchen, aber 20 Liter sind wirklich sehr wenig. Und daher gibt es halt NGOs, die halt sich um Trinkwasserversorgung, Brunnen oder mit Versorgung mit LKWs kümmern. Also im Tschad ist es anders. Nach über 1,5 Jahren stellen wir im Camp in Adre immer noch über 60% des Wassers zur Verfügung. Einfach unvorstellbar, dass wir sozusagen als die nicht am Konflikt Beteiligten, und damit meine ich alle uns, die nicht im Tschad oder im Sudan leben, es nicht schaffen, als Weltgemeinschaft diese Menschen ausreichend mit Wasser zu versorgen oder mit Lebensmitteln.
Wie ist das denn, was sind denn die Herausforderungen bei Lebensmitteln?
Da ist es so, dass das World Food Program, ja, eine UN-Organisation für die Essenslieferung zuständig ist. Die Menschen, ja, wir haben es auch schon gehört, von Aisha bekommen oft Hirse und Öl, aber noch nicht so viel mehr, ja. Und letztendlich, wenn man dann nicht mehr hat, dann kommt es halt zur Mangelernährung, ja, weil halt bestimmte, ja, Vitamine fehlen, weil Kalorien fehlen, weil Proteine fehlen. Und die unglaubliche Zahl an Mangelernährung, die wir in dem Camp sehen, ist einfach haarsträubend, ja. Zum einen sehen wir die Mangelernährung bei den Menschen, ja, die gerade über die Grenze kommen, die gerade aus dem Sudan geflohen sind, ja. Aber wir sehen die Mangelernährung dann auch, um es dann wieder auch über die Projekte in den Sudan zu übertragen, in den Projekten, die wir im Sudan haben. Und da ist es extrem schwierig zu helfen dann, ja. Also im Tschad verstehe ich nicht, warum das nicht ausreichend ist, aber im Sudan letztendlich verstehe ich es noch weniger, was wir zum Anfang gesagt haben, ja, dass es, ja, es gibt administrative Hürden, es ist extrem schwierig, Zugang zu haben, aber es müsste eigentlich viel mehr passieren und die langen Transportwege machen es halt extrem schwierig, aber ja, da passiert einfach zu wenig. Viele Hilfslieferungen in den Sudan laufen über den Tschad, ja, sodass es braucht das Welternährungsprogramm, das World Food Programm, braucht halt irgendwo einen großen Hafen. Ja, Tschad ist ein Binnenland.
Ja.
Also kommt das meistens noch aus einem anderen Land und wird dann auf dem Landweg transportiert. Und ein Teil der Verzögerung, die wir sehen, ist, dass halt dann der Import in den Sudan extrem schwierig gemacht wird von den Konfliktparteien, ja, dass Lieferung von Hilfsgütern, Medikamenten, aber auch therapeutischer Fertignahrung und anderen Lebensmitteln werden und wurden zum teilweise komplett blockiert, ja. Das sehen wir ganz klar in unserer Arbeit im Samsam-Camp im Sudan, in Darfur, wo wir teilweise unsere Arbeit so weit reduzieren mussten, dass wir nur noch stark mangelernährte Kinder therapeutische Fertignahrung geben konnten und das für einen Zeitraum von 1,5 Monaten, was dazu führte, dass moderat mangelernährte Kinder, ja, einfach nicht mehr versorgt werden konnten.
Und das muss man sich mal vorstellen, moderat mangelernährte
genau,
Kinder.
Genau, das sind die schon, Gänsehaut. Wo wahrscheinlich mein, was ich in eine Hand greifen konnte, der Oberarmumfang ist. Also wirklich schon, ja, Kinder, denen man klar ansieht, dass sie zu wenig Kalorien bekommen. Mhm. Ja. Und da dann als Medizinerin, als Mediziner entscheiden zu müssen, tut mir leid, ich kann dich nicht behandeln, weil wir nicht gut haben, ist einfach, ja, unfassbar und
tragisch.
Ja, ja und auch unnötig. Ja. Mhm. Und dann kamen wieder Lieferungen nach den 1,5 Monaten, aber die auch nicht weit reichten, ja, und wir haben eine Studie durchgeführt am Anfang diesen Jahres zu den Zahlen der Mangelernährung und haben gesehen, dass alle 2 Minuten in dem Camp ein Kind an Mangelernährung gestorben ist. Ja? Da zeigt sich dann auch wieder, was die Auswirkungen sind, wenn über einen Konflikt wenig bekannt ist, wenn wenig gesprochen wird, dann gibt es wenig Aufmerksamkeit und wenig Unterstützung von den Ländern. Also das ist einfach eine Sache, auf die ich heute gerne noch ein bisschen mehr eingehen würde. Um überhaupt arbeiten zu können, brauchen auch wir Geld. Ja? Und ganz klar ist, dass unsere humanitäre medizinische Nothilfe immer nur möglich ist, wenn auch wir genug Geld zur Verfügung haben. Und mit einer Spende von zum Beispiel 56 Euro können wir 2 akut mangelernährte Kinder über 4 Wochen mit therapeutischer Fertignahrung versorgen. Denn so lange dauert es in der Regel, bis Kinder wieder einigermaßen bei Kräften sind. Und ich möchte euch, liebe HörerInnen, bitten, uns dazu unterstützen. Unterstützt die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen mit einer Spende, nicht nur im Sudan, sondern alle Teams in allen Ländern, in denen wir arbeiten, das sind mehr als 70 Ländern weltweit. Möglichkeiten zur Spende findet ihr wie immer unter www.msf.de/spenden. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes.
Wir haben ja jetzt gerade gehört, was Ärzte ohne Grenzen vor Ort macht, um Menschen wie Aisha zu helfen. Wie hast du eigentlich Aisha kennengelernt und wie ist es, wenn man sich in diesem Camp bewegt? Wie bist du auf die Menschen zugegangen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also Aisha haben wir durch das Team vor Ort kennengelernt und auch durch eine Mitarbeiterin, die auch Aisha heißt und als Gesundheitsberaterin dort arbeitet. Und Aisha, also die Gesundheitsberaterin, haben wir nämlich eigentlich die ganze Zeit begleitet. Genau, mit ihr Interviews geführt, sie fotografiert und waren deshalb die ganze Zeit mit ihr unterwegs. Und als Gesundheitsberaterin ist sie dafür da, das sprachlich und kulturell zu übersetzen, also was die Patientinnen aus dem Sudan haben. Ansonsten würde es zu viele Barrieren geben, weil zum einen der arabische Dialekt auch unterschiedlich ist zwischen Sudan und Tschad. Aber daneben klärt sie auch noch auf, informiert, stellt sicher, dass die Patientinnen alles verstehen, sich auch wohlfühlen. Also damit die haben ja auch viele Ängste dann vor Ort und da helfen die GesundheitsberaterInnen. Die GesundheitsberaterInnen sorgen eigentlich dafür, dass die medizinische Arbeit, die Ärzte ohne Grenzen leistet, dass die bei den Patientinnen ankommt. Und auf jeden Fall hat Aisha, die Gesundheitsberaterin, die hat dann auch die 80-jährige Aisha dann dort vor Ort getroffen, sie aufs Klinikgelände begleitet, sie in die verschiedenen Stationen begleitet und dann am Ende auch wieder zurück zu ihrem Pferdewagen geführt. Und währenddessen hatte Aisha und die Gesundheitsberaterin dann auch gesagt, dass wir da gerne Fotos machen würden und ob das auch okay ist. Und genau, das war dann auch für die 80-jährige Aisha okay.
Also ihr informiert die Menschen, die fotografiert werden, oder ihr holt euch vorher das Einverständnis, bevor ihr die Leute fotografiert?
Genau, vor allem die Patientin, da sind wir meistens dann mit den Gesundheitsberaterinnen hingegangen und haben gefragt, ob das okay ist für die. Das, da haben wir erklärt, was wir mit dem Bildmaterial und dem Videomaterial vorhaben. Und haben uns dann die, genau, das Einverständnis geholt und dann bei Rückfragen waren wir auch noch da und haben auch Kontakte ausgetauscht. Und das war jetzt auch bei der 80-jährigen Aisha zum Beispiel der Fall. Die war auch noch mit ihrem Enkel vor Ort und mit dem, von dem habe ich dann auch seine Handynummer bekommen. Das war auch ziemlich gut, dass wir von, also von ihm die Handynummer hatten. Also wir haben das eigentlich generell von allen Leuten, aber in dem Fall war das wirklich praktisch, weil wir dann abends nach der Arbeit haben wir dann jeden Abend das Bildmaterial gesichtet und sind, haben auch mit unseren Kolleginnen in Berlin gesprochen. Und da kam dann die Idee auf, hey, das wäre auch super, wenn wir noch mehr Informationen über die 80-jährige Aisha haben, also mehr noch über ihre Flucht erfahren könnten. Und dann habe ich am nächsten Tag zusammen mit Abdullah, das ist auch ein Gesundheitsberater, haben wir zusammen den Enkel angerufen und kam dann auch zur Klinik, weil der Empfang einfach so schlecht war, also dass wir ihn kaum verstanden hatten. Und dann haben Abdullah und ich uns mit ihm unterhalten, hatten Fragen über seine Großmutter. Und dann hat er vorgeschlagen, dass wir einfach mit zu ihm fahren können und die, seine Großmutter halt selber befragen können. Genau, das haben wir dann auch sofort gemacht. Und eigentlich, dann waren wir auch, sind wir bei ihrer Unterkunft angekommen. Und ein Großteil von den Unterkünften, die sind aus so einem, ich weiß gar nicht, das ist wie so Schilf sieht das aus. Und die haben dann teilweise auch noch so einen kleinen Zaun drumherum. Und da ist er dann reingegangen und erst wollten wir noch draußen bleiben, weil wir dachten, okay, die weiß ja gar nicht, dass wir jetzt kommen. Und dann hat er uns aber sofort reingerufen, meinte, nee, nee, komm mit, komm mit. Und dann, als wir um die Ecke gebogen sind, haben wir auch die 80-jährige Aisha gesehen, wie er sie gerade genau angetippt hat, weil sie lag noch auf dem Boden und hatte Mittagsschlaf gehalten. Das war auch nochmal so ein extremes Bild, also sie da auf dem Boden liegen zu sehen. Also sie hatte zwar so ein kleines Vordach, was Schatten gespendet hat, aber jetzt auch nicht wirklich viel. Und einfach, dass sie auf diesem harten Boden liegen musste. Auf jeden Fall war das dann auch, dann haben Abdullah und ihr Enkel haben ihr dann erklärt, was wir vorhaben. Und dann hat sie auch auf mich so gezeigt und hat angefangen zu lachen. Und das, dann ist ihr nämlich eingefallen, dass wir uns, dass ich halt gestern die ganze Zeit mit ihr halt unterwegs war und die ganze Zeit halt wirklich Fotos gemacht hatte. Und einmal hatte ich mich auch hingehockt und da ist ihr Pferd dann, hat dann angefangen zu wiehern, weil ich mich hingehockt hatte, ich war eigentlich weiter weg. Und das, darüber musste sie dann lachen und hat gesagt, ja, das war der, der gestern das Pferd aufgescheucht hatte. Und das war dann schön zu sehen, dass sie dann darüber noch so lachen konnte und sich erinnern konnte. Auf jeden Fall haben dann Abdullah hat dann für uns mit ihr das Interview, also unsere Fragen für sie übersetzt, weil sie nur Masalit spricht. Und dann hat Abdullah für uns ein Interview mit uns zusammen aufgezeichnet.
Ja. Mich interessiert jetzt aber noch Aisha B., also die Mitarbeiterin. Was ist denn ihre Geschichte und wie hast du sie denn eigentlich kennengelernt, Ante?
Also wir haben sie direkt am ersten Tag kennengelernt, als wir in der Klinik waren. Und waren von Anfang an super von ihr, also total begeistert von ihr. Also mit wie empathisch sie ist, wie sie auf die Patientin zugegangen ist, auf das medizinische Personal und auch auf uns. Und auch in den Pausen einfach also mit ihr zu sitzen und über normal, also
in Anführungszeichen
normale Dinge zu reden. Und dann zu wissen, also wir wussten in dem Moment auch schon, dass sie eine, also aus dem Sudan kommt und auch eine Fluchtgeschichte hat und auch schreckliche Dinge gesehen hat. Aber als wir dann mit ihr ein Interview geführt haben und wo sie dann uns das auch alles im Detail erklärt hat, das war irgendwie auch nochmal krass, das dann zu hören sozusagen und dann im Vergleich zu sehen, dass sie trotzdem einfach so einfach sich nicht unterkriegen lässt und halt für die anderen Menschen dann noch da ist.
Ja, dann lass uns doch mal in Aisha B.'s Geschichte reinhören.
Since they start the war in Al-Janina, I face a lot of things.
Seit Kriegsbeginn habe ich viel durchgemacht. Nach 3 Monaten fingen die Bomben und Schüsse an.
We hear bombs, gunshootings. So, there are no.
Wir sind zu Hause geblieben, konnten nichts machen, nur hoffen. Dann wurde es schlimmer. Ich habe einen nahen Verwandten verloren. Sie haben ihn einfach umgebracht, in unserem Haus. Ich war dabei und musste alles mit ansehen. Sie kamen rein und fingen an zu schießen. Mein Cousin war auch bei uns. Er kam aus dem Krieg. Er war am Ende. Die ganze Zeit sagte er, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will einfach nur leben. Seine Worte gehen mir nicht mehr aus dem Kopf.
He's in our house. So it's not easy for me. Every time I just remember his words. And all the people try to come to the Chad because it's so near the Jenina.
Alle Menschen versuchten in den Chad zu kommen, weil die Grenze nah ist. Gott sei Dank haben wir es geschafft.
We arrived safely, alhamdulillah. Since I arrived here in Adre.
Seit ich in Adre bin, lebe ich im Camp. Zuerst war die Lage hier sehr schlimm. Kein Essen, keine Unterkünfte, keine medizinische Versorgung.
No medical treats. So me suffering in the forest months, but after that.
In den ersten Monaten haben wir sehr gelitten. Dann kam Ärzte ohne Grenzen und es wurde eine Klinik im Camp aufgebaut. Seitdem helfe ich und übersetze bei Gesprächen mit PatientInnen. Mittlerweile bin ich als Gesundheitsberaterin angestellt. Ich leite PatientInnen an und kläre sie auf. Zum Beispiel, wie sie sich vor Malaria, Durchfall und anderen Krankheiten schützen können. Außerdem sage ich ihnen, wie sie Medikamente nehmen sollen, damit sie ihre Behandlung zu Hause selbst durchführen können.
So they can able to understand how they can take the treatment in their houses. I love help the community and I know that my community is need for that.
Ich liebe es zu helfen und ich weiß, wie wichtig das den Menschen ist.
I study already the university in Sudan rural development.
Ich habe ländliche Entwicklung studiert und 2020 meinen Abschluss gemacht. Ich habe auch schon für einige Hilfsorganisationen gearbeitet und wollte gern eigene Projekte umsetzen. Davon habe ich zumindest immer geträumt. Das war vor dem Krieg. Damals hatte ich noch Träume. Dann hat sich alles geändert. Jetzt habe ich keine Träume mehr. Man hört einfach auf zu träumen, wenn man alles verloren hat. Ich habe mein altes Leben hinter mir gelassen und fange nochmal komplett von vorne an. Ich lebe immer nur für einen Tag. Ich weiß nicht, was morgen passieren wird. Deshalb habe ich auch aufgehört zu träumen.
I live for the day. I don't know what is going to happen tomorrow. So I stop thinking about today. So I live with my mom and my brother. So I'm the one just working.
Ich lebe mit meiner Mutter und meinem Bruder zusammen. Ich bin diejenige, die arbeitet. Ich stehe morgens auf und gehe zur Arbeit und kümmere mich um meine Familie. Jeden Tag, an dem ich sie sehe, geben sie mir Kraft.
So because of that, every day when I saw them, I take the energy from them. So. Every day when I come or I pass from that side, I feel sorry, really.
Die Menschen hier tun mir wirklich leid, denn all diese Leute haben so viel verloren. Jetzt kommen sie hierher und wissen nicht, was sie tun sollen. Und sie wissen nicht, wo sie unterkommen werden. Manche Leute haben nicht einmal ein Dach über dem Kopf. Besonders schlimm ist es in der Regenzeit. Das ist nicht einfach für sie und es ist auch für mich nicht leicht, das mit anzusehen.
It's not easy for them and it's not easy for me even to see that. It's difficult, really. Since I work here, so
Seitdem ich hier arbeite, spreche ich viel mit den Menschen im Camp. Ich frage sie, wie es ihnen geht, ob sie Angehörige haben und ob sie wissen, wo sie sind. Ich weiß, dass im Krieg viele Menschen entführt, vergewaltigt und getötet werden. Ärzte ohne Grenzen bietet hier auch psychologische Hilfe an. Wenn ich das Gefühl habe, dass Menschen psychologische Unterstützung brauchen, schicke ich sie dorthin. Wenn ich jemanden sehe, der ins Leere starrt, gehe ich hin und spreche die Person an, um zu erfahren, was sie fühlt. Dann rede ich mit ihr über das Leben. Manchmal verliert man Menschen und manchmal schickt Allah einem andere Menschen. Wenn jemand Hilfe braucht, sind wir da und unterstützen.
We are here, so like supporting. It is not easy to hear about the stories of the people because
Es ist nicht leicht, die Geschichten der Menschen zu hören. Sie erleben in diesem Krieg wirklich Schreckliches. Wenn sie nicht wissen, ob Familienangehörige leben, getötet oder entführt wurden. Mit dieser Ungewissheit müssen sie leben. Es ist wirklich nicht leicht. Jeden Tag, wenn ich aufwache, sage ich mir, dass nicht nur mir etwas Schreckliches passiert ist, sondern auch all diesen Menschen. Jeder hier hat eine Geschichte. Manche haben ihre Brüder verloren, manche ihre Mütter. Wenn ich in der Klinik bin und Menschen zu uns kommen, muss ich stark sein. Denn wenn ich es nicht bin, kann ich ihnen vielleicht nicht helfen. Also versuche ich, stark zu sein.
Maybe I'm not able to help them or even support them. So by this way I try to be strong.
Ja, mich nimmt Aisha Gies Geschichte sehr, sehr mit, weil sie mich total an meine Großmutter erinnert, die im Genozid in Rwanda umgebracht wurde. Aber auch Aisha B. und ihre Resilienz und ihren Mut und ihre Motivation, anderen Menschen zu helfen, erinnert mich natürlich dann auch an meine eigene Mutter und an die vielen Frauen in Rwanda, die nach dem Krieg so viel Aufbauarbeit geleistet haben. Also sehr beeindruckende Frauen. Christian, Aisha hat gerade die psychologische Hilfe angesprochen, die unglaublich wichtig ist. Wie sieht die denn genau aus und wie kann oder was kann Ärzte ohne Grenzen da ganz konkret anbieten?
Na, erstmal, da bin ich total bei dir, was die beiden Frauen betrifft. Also wirklich sehr beeindruckend. Die Geschichte von Aisha, also der Mitarbeiterin von uns, zeigt doch ganz klar, dass ja die psychologische Hilfe für alle da sein muss. Ja, dass sowohl unsere Mitarbeitenden, dass sie halt zum einen vielleicht psychologische Unterstützung brauchen, einfach von dem, was sie jeden Tag hören, ja, was sie jeden Tag erleben, aber auch immer Teil der Menschen sind, für die wir arbeiten, ja, ob sie nur wie Aisha in dem Fall aus dem Sudan geflohen sind oder einfach in einem Land leben, in dem Konflikt und Kriege ist, das ist einfach Alltag, ja, da geht auch weiter über den Krankenhaus, über den Arbeitsalltag hinaus und da versuchen wir sehr klar Sachen anzubieten für unsere Mitarbeitenden. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück, was wir hier im ADRE den Patientinnen anbieten können. Da geht es vor allen Dingen, wir haben eine ganz einfache Erstberatung, ja, den Versuchen, den Menschen über diesen Schock hinweg zu helfen und ihnen zu zeigen, was an Unterstützung möglich ist und vielleicht auch, was unsere Kollegin Aisha zum Anfang gebraucht hat, um darüber zu reden, was erlebt wurde und da erstmal ein relativ niedrigschwelliges Angebot zu schaffen, um ja so ein bisschen Trost zu finden, aber auch das aus dem Kopf irgendwie rauszubekommen. Dazu führen wir Einzel- und Gruppengespräche durch und bieten verschiedene psychosoziale Aktivitäten an, um mit dem Erlebten leben zu können erstmal. Ja, so, das ist das, was wirklich gut funktioniert und was viele Menschen einfach erstmal brauchen. Da geht es natürlich dann weiter darüber hinaus wirklich um Beratung für Überlebende von sexualisierter Gewalt. Ja, Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind. Wir klären über die Ursachen, die Auswirkungen und die Bewältigungsmethoden von psychischen Krisen aus. Ja, was mache ich, wenn ich nachts aufwache, wenn ich nicht schlafen kann, wenn ich Atemprobleme kriege, einfach weil mir alles die Luft abschnürt, so was ich da erlebt habe. Wie die Menschen mit der Stigmatisierung umgehen können, die sich aus zum Beispiel Verhalten dann ergibt, ja, wenn jemand einfach immer niedergeschlagen ist, nicht wirklich am Leben teilnehmen kann, aus dieser traumatischen Belastung heraus. Wir bilden aber auch medizinisches Personal weiter, ja, Kolleginnen in dem Fall aus dem Tschad, um ja da sensibel mit den Menschen umgehen zu können und den besonderen Bedarf von psychosozialer Unterstützung zu erkennen. Ja, und wir sehen auch in unserer Arbeit, dass Programme für psychologische Gesundheit die Wirksamkeit von medizinischen Behandlungen weiterführen. Ein Beispiel ist dann, dass halt Menschen, die kommen eigentlich mit so körperlichen Beschwerden, haben aber eigentlich psychische Beschwerden. Und natürlich, wenn wir dann die körperlichen Beschwerden irgendwie behandeln mit Schmerzmitteln, dann ist der Behandlungserfolg nicht so groß, weil einfach die Leute oft einfach psychische Belastung haben und die behandelt werden müssten. Und dann gehen auch die körperlichen Belastungen weg, weil besser geschlafen wird etc.
Aisha und die vielen Kolleginnen vor Ort wirken extrem motiviert, extrem resilient. Das haben wir gerade schon angesprochen. Woher nehmen sie die Kraft? Was glaubst du, Ante? Was ist dein Eindruck?
Also Aisha hat uns erzählt, dass es bei ihr vor allem ihre Familie ist, dass das ihr Motor ist. Aber auch, dass einfach ihre Arbeit, also dass sie weiß, dass sie durch ihre Arbeit einen Unterschied machen kann, dass sie anderen Menschen dadurch Leid nehmen kann. Mhm. Das ist auf jeden Fall für sie ein großer Motivationspunkt. Natürlich kommt dazu auch noch, dass sie dann als Geflüchtete auch noch die Möglichkeit hat, Geld zu verdienen, was ja auch noch mal wichtig ist, um halt gewissen Grad an Unabhängigkeit zu haben. Aber in erster Linie war es oder ist es bei Aisha einfach eine Arbeit zu haben, mit der sie etwas bewirken kann und so an der Gesamtsituation auch schon was ändern kann im Kleinen.
Da gibt dir so ein bisschen Selbstständigkeit, glaube ich, wieder, ne, in so einer Situation. Wie war es denn für dich, wenn du die Menschen in so einer Situation vorfindest, dann sie darum zu bitten, Fotos oder Videos zu machen? Hattest du das Gefühl, die haben das dann gut angenommen oder waren sie eher so ein bisschen so, nee, wir haben gerade andere Sorgen oder wie war das?
Ich hatte mir davor auch erst so Gedanken gemacht, wie das ist, wie, also finden wir überhaupt Leute, die da mitwirken wollen. Aber mit jedem eigentlich, mit dem wir gesprochen haben und gefragt haben, da hatte jeder Lust mitzuwirken und auch noch die Geschichte zu teilen, also die Fluchtgeschichte oder was sie erlebt haben.
Ja.
Und das finde ich auch nochmal bemerkenswert einfach, also weil es sind ja schon ziemlich extreme Situationen, die sie erlebt haben. Und das dann noch mit fremden Leuten zu teilen, das finde ich ist auch nicht selbstverständlich.
Ja, das stimmt.
Aber auch zu sehen, dass es halt für sie wichtig ist, ihre Geschichte zu teilen, damit halt Leute darauf aufmerksam werden. Weil das hatten wir auch nochmal, also haben wir dann auch immer erzählt, was wir damit eigentlich erreichen wollen. Da, ich glaube, das war auch ein Grund, warum viele halt einfach dann ihre Geschichte mit uns geteilt haben.
Und redet ihr da manchmal darüber, dass sozusagen die Weltgemeinschaft irgendwie wegschaut oder diesen Konflikt nicht so, nicht so richtig in den Fokus rückt, wie das bei anderen Konflikten oft passiert? Also fragen sie sich manchmal, warum hilft uns denn niemand? Oder ist das, kam das gar nicht auf, das Thema, in Gesprächen mit dir oder mit euch?
Also das kam auf jeden Fall, also kam immer wieder auf. Und es ist ja auch so, dass es wird ja drüber berichtet. Also es gibt halt auch Fotografen, die da hingereist sind und auch schon publiziert haben. Aber scheinbar hat es dann trotzdem nicht irgendwie Aufmerksamkeit.
Die Aufmerksamkeit gegeben, die sie eigentlich verdienen.
Genau.
Was für Fotografen? Was für Leute waren das?
Es gab zum Beispiel einmal den französischen Fotografen Corentin Fohlen und Finbar O'Reilly gab es auch noch. Den habe ich dann zufälligerweise auch in Adre getroffen. Und der hat mir dann auch kurz genau darüber mit mir kurz geredet gehabt und meinte halt auch, wie kann das sein, dass diese Krise im Vergleich zu anderen, zum Beispiel der Ukraine oder in Gaza, dass da einfach so wenig im Sudan gemacht wird. Das Gespräch hat mich dann auch so ziemlich nochmal zum Nachdenken irgendwie angeregt.
Auf Instagram hat ja O'Reilly auch sehr berührende, aber auch sehr, sehr heftige Fotos von seinem Besuch in Adre geteilt. Und im Text zu den Bildern schreibt er auch über das Ungleichgewicht in Bezug auf die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit.
Die Zivilbevölkerung im sudanesischen Bürgerkrieg stirbt nicht nur durch Kugeln und Bomben. Sie sterben auch aufgrund von chronischem Hunger, Mangel an Wasser, wiederholter Vertreibung und verheerenden Lebensbedingungen. Der eingeschränkte Zugang zu medizinischer Versorgung bedeutet, dass viele Menschen einen langsamen, schmerzhaften und vor allem vermeidbaren Tod sterben. Die internationale Reaktion auf diese furchtbare Krise ist völlig unzureichend, da sich die Aufmerksamkeit der Weltbevölkerung auf die festgefahrenen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten konzentrieren. Die Situation der Menschen, die flüchten müssen, wird von der internationalen Gemeinschaft weitgehend ignoriert. Das sieht man auch daran, dass die Aktivitäten des UNHCR für 2024 chronisch unterfinanziert sind. Bis August dieses Jahres wurden nur 10% der beantragten 214,8 Millionen Dollar ausbezahlt. Und das, obwohl eine katastrophale Hungersnot droht, wie es sie seit Äthiopien in den 1980er Jahren nicht mehr gegeben hat.
Sag mal, Christian, wie schätzt du das denn ein? Warum gibt es hier so ein starkes Ungleichgewicht? Einerseits in der Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit, aber auch andererseits ganz konkret in Bezug auf die humanitären Hilfsleistungen, die in unterschiedlichen Konflikten unterschiedlich schnell und in anderen Größenordnungen stattfinden.
Ja, jetzt wird es fast schon philosophisch, glaube ich, weil ich mir selber die Frage auch immer wieder stelle, ja, und wir uns mit den Kolleginnen stellen, wie kann das denn sein? Was mit welchen Maßstäben wird gemessen, mit welchen, ja, wen interessiert was und warum? Klar, dann gibt es so hobbypsychologisch, ja, man kann nur so viel Leid in einen Kopf rein und aufnehmen und ja, da muss man halt priorisieren und von den Nachrichtenkanälen dieser Welt hören wir immer wieder, dass halt, ja, die Menschen nicht überflutet werden können mit 1000 Nachrichten, und oft ist das Lokale wichtiger. Ja, das kennen wir auch hier aus den Nachrichten, dass halt Nachrichten, die Deutschland direkt betreffen, offensichtlich wichtiger wahrgenommen werden, öfter gespielt werden. Da ist es einfach so, dass die Menschen aus dem Sudan keine große Lobby haben. Ja? Es gibt hier keine riesengroße Sudan-Community, wo es vielleicht ein ökonomisches Interesse ist, von einem Sender was zu senden oder ähnliches. Ich glaube, dass das ist vielleicht daran liegt.
Ich glaube, wenn ich kurz einhaken darf, ich glaube, dass viele Leute auch es gewohnt sind, schreckliche, kriegsgeplagte Menschen aus Afrika irgendwie wahrzunehmen, dass diese Bilder so gang und gäbe sind in den Köpfen der Menschen, dass sie das erstmal nicht als etwas total Unnormales wahrnehmen. Ich glaube, das macht auch was mit der Empathie, wenn man sehr, sehr oft ständig irgendwie diese Bilder mitbekommt, dann hat man, also ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass man den Leuten irgendwie diese Menschlichkeit abspricht, aber man denkt bis zum gewissen Grad, ach, sie sind es irgendwie gewohnt. Das ist irgendwie Dauerzustand. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Also wenn ich den Gedanken weiterdenke, ist es extrem verstörend, ne? Weil so ein Jahr ungefähr, weil die Menschen, wir haben es vorhin beschrieben, ja, dieses Lager ist halt größtenteils aus Stroh- und Plastikplatten gebaut. Ja, die leben ja sowieso so. Ja, so, also, du meinst auch so, aus so einem Dings heraus?
Ja, schon.
Erschreckend. Also nur um es mal klarzustellen, ja, dass natürlich die Menschen auch im Adre gerne in festen Unterkünften werden würden, dass sie gerne Frieden hätten, dass sie gerne ausreichend Wasser hätten und dass die Lage, in der sie sind, selbst wenn sie es geschafft haben, aus dem Krieg im Sudan zu fliehen, extrem belastend, verstörend und gesundheitsschädigend ist für die Menschen, nur um da hier mal den Punkt zu machen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also als Journalistin weiß ich so ein bisschen, was Medien MacherInnen daraus für Lehren ziehen sollten. Aber ich frage mich, wie das für euch ist. Was lernt ihr denn als Organisation daraus? Was lernt ihr als Ärzte ohne Grenzen? Daraus müsst ihr noch stärker kommunizieren, müsst ihr noch mehr Druck auf Politik und auf andere NGOs ausüben. Was muss passieren, damit sich die Situation der Menschen vor Ort zum Besseren verändert?
Ja, also zum einen, um fair zu sein, auch für uns als Ärzte ohne Grenzen, wir müssen priorisieren, wo wir arbeiten, was wir anbieten können, und haben definitiv nicht die Kapazität, in allen Krisen dieser Welt gleich präsent zu sein und das Gleiche anzubieten. Also einfach, um da mal doch noch einen kleinen Einschub zu machen, der nicht verteidigend sein soll, aber ich akzeptiere, dass es Prioritäten und priorisiert werden müssen. Jetzt ist aber der Konflikt im Sudan und die Menschen und die Zahl der Menschen, die darunter leidet, und das Ausmaß von Unterernährung, was wir vorhin schon besprochen haben, jetzt nicht was auf der Prioritätenliste weit unten stehen kann und sollte. Ja, so, also während ich den kleinen Einschub gemacht habe, klar, der Sudan muss als Priorität ganz oben stehen. Und das ist einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir wollen noch mal ganz klar auf die Lage im Sudan aufmerksam machen. Wir haben sowohl hier zum Beispiel dann mit Menschen aus verschiedenen Ministerien hier in Deutschland Termine gemacht und Kolleginnen von vor Ort eingeladen, um die Lage ganz klar noch mal zu beschreiben und auf die dramatische Lage aufmerksam zu machen, falls es durchgerutscht ist. Einfach weil Deutschland da auch eine Verantwortung hat, die Menschen zu unterstützen. Und wir denken, dass wir gerade mit so einem, wie jetzt mit dem Podcast oder auch mit der extra dem Hashtag, von dem ich vorhin gesprochen habe, aber auch mit den Geschichten, die Ante und das Team mitgebracht haben, auf die Lage der Menschen im Tschad und im Sudan aufmerksam zu machen, weil es uns ein Anliegen ist, weil wir mehr machen wollen, als wir können. Sich nicht dahin gucken, nicht die Lage der Menschen im Sudan angucken, einfach ein Riesenproblem ist. Und wir glauben, dass wir mit dieser extra Aufmerksamkeit, die wir versuchen zu erzeugen, irgendwie dazu beitragen können, dass sich die Lage der Menschen verbessert.
Ja, und ich meine, gerade für die Menschen, die überlebt haben, die es geschafft haben, die in Adre und aber auch in anderen Unterkünften sind, da sehen wir auch, das hast du ja erzählt, das sehen wir auch in den Bildern und auch bei den Zwischentönen von Aisha, wie stark sie sind. Ne? Und wir haben sie ja gefragt, auch für den Podcast, was sie sich denn für die Zukunft wünschen. Da hören wir jetzt einmal kurz rein.
Ich hoffe, dass es den Menschen im Sudan besser gehen wird, dass meine Kinder in die Schule gehen und meine Familie sicher ist.
Ich bin 24 Jahre alt. Ich gehe davon aus, dass ich keine Zukunft haben werde.
Aber die Kinder, die jetzt 2 oder 3 Jahre alt sind, die müssen eine Zukunft haben. Ich hoffe, dass unser Leben wieder wie früher wird. Dass wir sicher sind und ein normales Leben haben werden. Und dass meine Kinder wieder in die Schule gehen können.
Ante, du erzählst sehr positiv und motiviert von den Begegnungen vor Ort. Und es klingt so, als hättest du trotz der unglaublich schwierigen Situation auch Positives erlebt. Ist das so, oder?
Schon, also es, als ich dann zurück war zum Beispiel, also wurde ich auch ab und zu gefragt, so, wie war das gewesen?
Mhm.
Und das war schon irgendwie auch eine schwierige Frage für mich. Also weil zum einen sind die Umstände dort katastrophal, die Menschen leben, also leiden und brauchen Hilfe. Und gleichzeitig habe ich aber Menschen kennengelernt, die einfach so starke Persönlichkeiten sind oder halt bemerkenswert einfach sind, was für eine Arbeit die leisten. Und das gilt jetzt nicht nur für Aisha, für die Gesundheitsberaterin, sondern auch für die, ihre ganzen anderen Kollegen und Kolleginnen. Da gibt es Abdallah, der auch Gesundheitsberater ist, Safa. Und noch dazu kommt, dass sie einfach super jung sind alle und trotzdem einfach, trotz dieser Umstände einfach trotzdem motiviert sind und immer weiter sich einbringen. Das, finde ich, hat man nicht nur an den also an ihnen gesehen, sondern auch am Camp an sich selber. Also, dass sich dort auch so eine Infrastruktur gebildet hat. Also, es gibt da so einen Barbershop, wo man sich die Haare schneiden lassen konnte. Es gab ein Fußballfeld, wo Spiele ausgetragen worden sind, ein Volleyballfeld. Und auch so eine Straße, wo ziemlich viele kleine Läden sich errichtet haben und wo die, genau, was dann so der Markt war.
Ja.
Und das einfach nochmal zu sehen, das war auch schon bemerkenswert.
Ja, ist krass, wie in solchen Situationen Menschen dann trotzdem noch das Leben einfach weiterleben müssen, ne?
Und genau da auch zu wissen, dass es ja seit 1,5 Jahren, ne? Also gibt es, leben die jetzt dort. Was mich auch noch beeindruckt hat oder wer mich noch beeindruckt hat, ist Serge, der kommt aus N'Djamena und ist ein Watzan, also der hat arbeitet im Wasser- und Sanitätsbereich, ist Logistiker.
Okay.
Und mit dem haben wir auch so, also der war die ganze Zeit auch mit auf dem Klinikgelände und ist dort für die Wasserversorgung und für die genau, für die Wasserversorgung in der Klinik, aber auch im Camp zuständig. Und mit dem haben wir nebenbei auch einfach viel Zeit verbracht, auch in den Pausen. Und da kam dann raus, dass er auch Gedichte schreibt und unter anderem dann auch seine Erfahrungen aus Adre dort mit einbaut. Und das war auch nochmal ziemlich bemerkenswert. Und da haben wir auch eins mitgebracht von ihm.
Ja, dann lass uns doch zum Abschluss noch ein Gedicht von ihm hören. Ich glaube, es geht in dem Gedicht um humanitäre Werte, wenn ich das richtig interpretiert habe. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hier schon und verzichten heute auf weitere Hinweise. Und das Video zum Gedicht verlinken wir in den Shownotes.
Finde ich eine gute Idee. Trotzdem noch eine kleine Kurzinfo. Ihr wisst schon, der nächste Podcast kommt wahrscheinlich Ende Januar.
Ah ja, okay, stimmt. Gut, dass du das noch gesagt hast. Ante, schön, dass du da warst. Und danke, dass du auch diese Geschichten von Aisha G., Aisha B., Abdallah und Serge mitgebracht hast. Vielen Dank.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Okay, jetzt hören wir dann nochmal Serge.
Je suis un enfant. Un jour, j'ai respiré la fraîcheur de la paix. Un autre, je vis ce calme devenir imparfait. Depuis ce jour, c'est la tragédie qui me malmène. Aujourd'hui, mon cœur est meurtri de peine.
Ich bin ein Kind. Eines Tages habe ich die Frische des Friedens eingeatmet. Ein andermal sah ich, wie diese Ruhe unvollkommen wurde. Seit diesem Tag ist es die Tragödie, die mich peinigt. Heute ist mein Herz vor Kummer gebrochen.
Moi, je suis un enfant ordinaire, bousillé par la guerre et consolé par l'humanitaire.
Ich bin ein gewöhnliches Kind, vom Krieg geschunden und getröstet von der Menschlichkeit.
Je suis une mère, j'ai perdu des fils et filles. À jamais j'ai perdu de vue ma famille. J'ai délaissé ma vie dans la main de la solitude, car ce monde m'a nourri sans cesse d'aveuglitude.
Ich bin eine Mutter. Ich habe Söhne und Töchter verloren. Für immer habe ich meine Familie aus den Augen verloren. Ich habe mein Schicksal in die Hand der Einsamkeit gelegt, denn diese Welt hat mich unaufhörlich mit Blindheit gefüttert.
Je suis un réfugié, perdu dans le sentier de la xénophobie, à la recherche d'une survie.
Ich bin ein Geflüchteter. Verloren auf dem Pfad der Fremdenfeindlichkeit, auf der Suche nach dem Überleben.
Moi, je suis un pauvre inconnu, perdu dans une terre étrangère, avec du mépris sur ma chair.
Ich bin ein armer Fremder, verloren in einem fremden Land, mit Verachtung auf dem Fleisch, doch vom Menschenfreund aufgenommen.
Mais accueilli par l'humanitaire.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Moderation Anna Duschime. SprecherInnen Bettina Conradi und Christian Conradi. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Conradi.